herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu der neuen Folge von OKCOOL trifft, dem Format hier bei OKCOOL, in dem ich, Dom Schott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einlade. Und dieses Mal traf das glückliche Los der gepflegten Dialogunterhaltung, den Werten Amadeus Weidmann. Übrigens, fantastischer Vorname, habe ich ihm gar nicht gesagt, aber jetzt kann er sich es nochmal im Nachhinein anhören. Toller Vorname für eine sehr spannende Persönlichkeit, die bei einem Studio lange Zeit gearbeitet hat, das man wiederum sehr gut kennt. Wow, was für ein Satz. Naja, könnt ihr euch einrahmen. Jedenfalls, das Studio, von dem ich spreche, heißt Piranha Bytes. Ne? Wir kennen sie alle. Gothic 1, Gothic 2, Elex, Risen und so weiter und so fort. Und dort hat Amadeus Weidmann 12 Jahre lang gearbeitet. Von 2012 an. Und zwar als Game- und Story-Designer. Und da musste ich mich kurz eben umdrehen. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Geräusch gehört habt. Ganz kurzer Einlass hier hinter den Kulissen. Ich nehme nach einer viel zu langen Arbeitswoche diese Anmoderation hier mitten in der Nacht auf. Ich habe einfach zu keinem anderen Zeitpunkt Zeit gefunden. Hier schläft alles. Alles ist still im Herzen Hamburgs. Und jetzt höre ich dieses Raschengeräusch hinter mir. Und ich bin ja großer Horror-Film- und Spielfan und gleichzeitig ein absoluter Angsthase, was Übernatürliches und Zombies angeht. Und ich dachte kurz, weil auch die beiden Kater, die mit mir zusammen wohnen, schlafen, hier geht's jetzt los, Zombie-Apokalypse. Und ich habe nichts im Kühlschrank. Verdammt nochmal. Ich bin richtig erschrocken gerade. Okay, entschuldigt. So, ich papp mich wieder, es ist alles in Ordnung. Es war tatsächlich einer meiner Kater. Okay, das musste kurz sein. Mein Herz, ey, fast gestorben hier. Also, nochmal, Amadeus Weidmann. 12 Jahre lang war er bei Piranha Bytes, berühmtes Studio, als Game- und Story-Designer. Und er gehörte damit leider auch zu den Menschen, die dann 2024, Anfang des Jahres 2024, erfahren mussten, dass Piranha Bytes seine Pforten schließen wird. Deswegen musste Amadeus Weidmann, wie viele andere aus dem Studio auch, sich überlegen, wie geht's denn jetzt weiter? Was kann ich als nächstes tun? Wohin soll mich meine Karriere führen? Und diese Gedanken führten ihn schließlich zu einer Neugründung. Gemeinsam mit drei Mitstreitern und Mitstreiterinnen gründete er Brainlag Games, ein Studio, ein neues Indie-Studio, das auch direkt ein erstes Spiel entwarf, und zwar ein Spiel namens Rootbound. Und das ist ein hochinteressantes Ding, ich habe es euch verlinkt in der Folgenbeschreibung. Ein Abenteuerspiel, isometrisch gespielt, pixeliger Look, in dem es darum geht, durch eine, also ja, Fantasy-düstere, märchenhaft kolorierte Welt zu spazieren, Abenteuer zu erleben und, das ist der besondere Knaller, gemeinsam mit seinem Rucksack auszukommen. Denn der Rucksack, den man umhat, das ist so eine Mischung aus Multifunktionswerkzeug und emotionaler NPC, der während jeden Schrittes mit dabei ist. Und das ist eine ganz tolle Spielidee. Im ersten Teaser-Trailer, möchte ich fast sagen, konnte man sich schon einen kleinen Eindruck machen, aber es ist eben noch auch sehr früh in der Entwicklung, deswegen allzu viel Konkretes kann man noch gar nicht sagen. Aber das, was man jetzt schon gesehen hat, hat mich sehr neugierig gemacht. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich möchte Amadeus Weidmann einladen und mit ihm sprechen über diese Arbeit an dem neuen Spiel, was es bedeutet, im Jahr 2024, 2025 ein neues Studio zu gründen und mit so Prototypen rauszugehen. Und natürlich aber haben wir auch zurückgeblickt auf seine Zeit bei Piranha Games und Piranha Bytes. Es ist sehr spät in der Nacht bei Piranha Bytes. Und wir haben auch noch weiter in die Vergangenheit zurückgeschaut, und zwar in die Zeit, als Amadeus noch studiert hat und wiederum davor in der Wassermühle gelebt hat. Es war hochinteressant. Ihr merkt, da steckt eine ganze Menge drin. Ich habe das Gespräch sehr genossen. Ich kannte ihn vorher noch nicht persönlich, habe es aber direkt als eine tolle Erfahrung hier für mich abgestempelt und mitgenommen. Und ich hoffe, euch wird's ganz genauso gehen. Übrigens, kleiner Hinweis noch an dieser Stelle. Gothic 1 und Gothic 2 waren zwei Spiele, sind zwei Rollenspielklassiker, die ich ganz lange selbst nie gespielt habe, obwohl ich das Genre sehr liebe, und habe dann mittlerweile vor einigen Monaten, möchte ich sagen, sogar schon ein bisschen länger her, bei OKCOOL beide Spiele nachgeholt, mit Gästen gemeinsam. Da habe ich dann diese Spiele in einem Vorgeplänkel mich erstmal für sie warm gemacht und dann ganz viele Abenteuer erlebt und kam dann wieder mit meinen Gästen zusammen, die diese Spiele sehr viel besser kennen als ich, um von meinen Geschichten zu erzählen. Diese Podcast-Folgen, die sind erschienen im Format Okay Cool holt nach. Und das ist ein Format, in dem ich regelmäßig Klassiker der Spielegeschichte nachhole und spiele, die aus irgendeinem Grund an mir vorbeigegangen sind. Das sind Formate, die sind für Steady-Supporterinnen und Supporter exklusiv. Die dürfen sich jeden Dienstag und Freitag über neue Folgen aus dem prallen Programm freuen. Und das möchte ich hier als einen Hinweis platzieren, falls ihr Bock darauf habt. Und übrigens, außerdem auch erschienen für die Steady Supporter ist eine Folge, in der ich gemeinsam mit einem fantastischen Menschen, der sich sehr gut mit Gothic auskennt, das Remake von Gothic 1 bespreche, beziehungsweise vor allem die Demo, die kürzlich für die ganze Öffentlichkeit der Welt anspielbar verfügbar war. Das als kleiner Hinweis, wenn euch das interessiert, findet ihr auch in der Folgenbeschreibung einen Link zur Steady-Seite. Könnt ihr easy für einen Fuffi, das muss nicht sein, für einen Fünfer reicht vollkommen, für einen Fünfer ein Abo holen, kann man auch jederzeit kündigen, tut nicht weh, im Gegenteil, tut dem Herz gut. Kleine Empfehlung von mir, kleiner Hinweis. So, und nun starten wir rein in das Gespräch zwischen mir und Amadeus Weidmann. Der Esel nennt sich jemand zuerst, tut mir leid, IA. Es ist eine super faszinierende Situation, wie ich finde. Es ist der Moment im Grunde, jetzt aktuell die Wochen, in denen du und ihr so richtig offiziell gemacht habt, also nicht nur, dass es euch gibt, sondern vor allem auch, an was ihr jetzt gerade arbeitet und ihr so als Team so ein bisschen von Podcast zu Podcast und Interview zu Interview gereicht werdet. Und ich finde das sehr aufregend von außen zu sehen. Und jetzt will ich dich mal fragen, wie fühlt sich das an, wenn man jetzt mittlerweile ja auch schon vor einiger Zeit jetzt gesagt hat, so alles klar, hier sind wir und das machen wir. Ist das so ein Gefühl der Befreiung, Erleichterung oder auf der anderen Seite eher so das Gefühl, auf dem Präsentierteller zu sitzen?
Ja, irgendwie alles zusammen. Also es ist auch von innen unglaublich aufregend. Also ich weiß gar nicht, wo ich da eigentlich anfangen soll. Das war so viel. Wir haben Blut und Wasser und Blei und weiß ich nicht was geschwitzt die letzten Wochen, um dieses Announcement irgendwie auf die Bühne zu bringen. Und da möglichst viel Aufmerksamkeit zu kriegen, weil es ist halt, wir wissen halt nicht, wie viel Aufmerksamkeit man tatsächlich bekommt. Wir wussten wohl, wir kriegen ein bisschen was durch unsere Vergangenheit bei Piranha Bytes. Aber wie viel das dann im Endeffekt auch noch nachhalt, also wie oft können wir das ausnutzen quasi, dass wir da dann irgendwie diesen Splash machen können, wussten wir halt nicht. Dadurch waren wir wahnsinnig nervös. Also wirklich, wirklich ultra nervös. Ich habe nächtelang kaum geschlafen, 14 Stunden am Stück gearbeitet und so. Und dann plötzlich diesen einen Tag zu haben, an dem alles öffentlich geht und dann die Kommentare zu lesen, da, also die ersten ein, zwei Tage waren extrem aufregend und sehr, sehr angsteinflößend, weil wir halt einfach nicht wussten, was auf uns zukommt. Wie werden die Leute das aufnehmen? Weil wir machen ja wirklich so gar kein Piranha-Bytes-typisches Spiel. Wir machen jetzt kein klassisches Rollenspiel, weiß ich nicht was, kein 3D. Wir machen Pixel-Art-Top-Down. Welcher Piranha-Bytes-Fan findet das denn geil? Das war halt immer so ein bisschen, ist das so mitgeschwungen bei uns. Aber im Endeffekt ist die Reaktion ist zu 90% so unglaublich positiv und wir sind so happy darüber. Wir haben auch mal einiges mehr Wishlists abgegriffen auf Steam, als wir erst mal erwartet haben. Also das ist schon, ist auch was anderes, als wie es bei Piranha Bytes war. Weil bei Piranha Bytes habe ich ja auch viel Pressearbeit gemacht und so. Aber wenn wir da, ja, ich war auf Messen für Piranha Bytes, habe da viel Interviews gegeben und
ich habe das gesehen in der Vorbereitung auf das Gespräch. Ich habe natürlich mal geguckt, ne, was findet man denn so alles zu dir, weil ich kenne dich ja leider persönlich noch gar nicht. Wir haben es immer geschafft, bisher in unserem Leben einander vorbeizulaufen. Und dann habe ich mal geguckt und dann habe ich dich tatsächlich sehr oft auch auf YouTube mit einem Mikro in der Hand gesehen und habe mir nämlich auch deswegen gedacht, ich will dich das gerne fragen, weil ich könnte mir auch vorstellen, ne, jetzt nur von dem Eindruck von außen, das ist auch eine Situation, in der du dich wohlfühlst, weil du hast es zumindest schon oft machen müssen, dass du irgendwo stehst, hinter dir wird ein Bild an die Wand geworfen und du sagst so, hallo liebe Leute, ne, das machen wir als nächstes.
Ja, auf jeden Fall. Also die Erfahrung, die ich da bei Piranha Bytes gesammelt habe, ist absolut Gold wert aktuell. Mhm. Das ist, dadurch kann ich da relativ ruhig bleiben. Allerdings, womit ich nicht gerechnet habe, ist der Unterschied im, ich sag mal, im emotionalen Wohlbefinden. Mhm. Weil bei Piranha Bytes war es so, es war halt Piranha Bytes. Ich bin da vor 12 Jahren habe ich da angefangen und bin da so ein bisschen ins gemachte Nest gestoßen. Wenn wir was ankündigen, war klar, dass wir Aufmerksamkeit kriegen. Das habe ich gar nicht hinterfragt, weil ist halt Piranha Bytes. Aber das war jetzt nicht klar. Und da war doch der Druck plötzlich wesentlich höher und auch die Freude, dass es dann gut ankommt und dass die Leute da positiv drauf reagieren und auf unser Discord-Channel fluten, auf unsere Steam-Wishlist fluten, auf unseren YouTube-Kanal. Fluten ist jetzt übertrieben, aber halt einfach draufgehen, war schon irgendwie eine ganz andere Erfahrung, als ich vorher bei Piranha was gemacht habe. Das war schon echt cool.
Bist du denn jetzt, wo jetzt so diese erste, sag ich mal, heiße, hier sind wir Phase so ein bisschen kurz abebbt und pausiert, bist du denn zufrieden so mit dem, was euch gelungen ist, also punkto Aufmerksamkeit, ne, und Resonanz erzeugen? Wie guckst du da jetzt gerade auf diese Phase zurück?
Sehr positiv tatsächlich. Ich habe mit wesentlich weniger gerechnet. Ich,
ja?
Keine Ahnung, ob ich da zu pessimistisch war, aber ich hab gedacht, ja, wenn wir so 200 Wishlists und vielleicht innerhalb von einer Woche vielleicht 500 Wunschlisten-Einträge auf Steam kriegen, dann bin ich happy. So, wir brauchen zwar im Großen und Ganzen wesentlich mehr, aber so für die ersten Tage, für die erste Woche wäre ich da wirklich glücklich mit gewesen. Und nach dem ersten Tag hatten wir halt schon 3.500.
Ja, krass.
Und da bin ich irgendwie aus allen Wolken gefallen und dachte, ja, what the fuck? Wo kommen die denn plötzlich alle her? Aber das war ein geiles Gefühl, auf jeden Fall.
Hast du?
Das ist immer noch ein Tropfen auf den heißen Stein.
Ja, dazu kommen wir nochmal. Hast du denn auch so, das würde mich auch sehr interessieren, einen Unterschied bemerkt in der Art der Resonanz von Ausland versus Deutschland? Weil Piranha Bytes, ne, ist ja klar, nicht nur, also ehemals deutsches Studio, das heißt diese Hook, Menschen, die dort gearbeitet haben, haben jetzt was Eigenes. Das zieht natürlich hierzulande sehr viel mehr, kann ich mir vorstellen, zumindest als außerhalb Deutschlands. Kannst du das auch jetzt nachvollziehen bei eurer Ankündigung oder gibt's da nicht so klare Grenzen?
Doch, da gibt es ziemlich klare Grenzen. Also uns war ja von Anfang an bewusst, dass wir von der Gothic-Fanbase oder Piranha Bytes-Fanbase jetzt nicht wahnsinnig viel von abgreifen werden, vermutlich, weil es halt was völlig anderes ist. Und deswegen sind wir auch voll drauf gegangen, dass wir die meisten unserer Presseberichte und solche Sachen, dass wir das alles immer auf Englisch zur Verfügung haben. Dass wir die ganzen YouTube-Videos oder sowas, was wir halt machen oder machen wollen, dass wir die alle auf Englisch planen. Weil wir halt eine andere Zielgruppe vermutlich haben werden. Und tatsächlich ist das auch so. Also am ersten Tag hat man schon gesehen, dass 20% von unserem Traffic kam tatsächlich aus Japan. Ach. Also das kam da wesentlich besser an als in Polen oder Russland. Und Polen und Russland waren vorher bei Piranha Bytes zusammen mit Deutschland immer die Steckenpferde, auf die man setzen konnte. Und jetzt sind es halt irgendwie 30% Deutschland, 20% Japan plötzlich. Da sind wir natürlich auch direkt so, oh, fuck, was machen wir? Da müssen wir irgendwie drauf reagieren. Irgendwie gucken, dass wir die Steam-Seite auf Japanisch jetzt übersetzen. Ja, da muss man dann so ein bisschen hinterher sein. Gott sei Dank gibt's Google-Übersetzer.
Ja, da werden wir später nochmal drauf kommen zu dem, wie gesagt, euer aktuellem Spiel, an dem ihr jetzt arbeitet, dem Studio selbst. Ich will vorher aber nochmal ganz weit zurück in die Vergangenheit reisen und zwar zu dem ersten, ich sag mal, beruflichen Punkt, den ich so gefunden habe in der Vorbereitung auf dieses Gespräch und zwar deine Zeit bei der Games Academy in Berlin.
Oha.
Das finde ich ja super faszinierend. Du hast da, wenn
Frankfurt war ich, Games Academy Frankfurt.
Oh, entschuldige. Guck mal, ich wollte nämlich gerade sagen, weil ich habe nicht in der Games Academy Berlin, da habe ich eine Weile unterrichtet, aber eine ganze Weile nach dir. Du warst dort in Frankfurt von 2008 bis 2011 und hast dort mit Schwerpunkt auf Game Design und Programmierung studiert. Und meine erste große Frage ist, warum eigentlich? Also warum wolltest du offensichtlich, ne, in die Spielebranche, zumindest in diese Welt hinein? War das dir schon immer klar? Oder gab es vorher auch noch andere, ich sag mal, Berufswege, die um dein Leben konkurriert haben?
Ja, gab's auf jeden Fall. Also mir war immer klar, ich will unbedingt was Kreatives machen. Für mich war die größte Horrorvorstellung irgendwie bei Rewe hinter der Kasse zu sitzen. Jetzt nichts gegen Leute, die bei Rewe hinter der Kasse sitzen, alles gut. Ich brauche was Kreatives. Ich muss Abwechslung haben in meinem Job. Wenn ich nicht ständig was Neues mache, dann gehe ich ein. Und Spiele waren erstmal gar nicht so auf dem Schirm nach der Schule damals quasi, sondern ich wollte eigentlich Regisseur oder Synchronsprecher werden. Ja, das war irgendwie so auf meinem Plan. Und dann kam aber irgendwie ein Freund von meiner Mutter, der hatte damals Lösungsbücher geschrieben. Das gab's damals noch, Lösungsbücher, so zum Kaufen auf Papier. Und da hatte ich dann irgendwie ein Praktikum gemacht. Und da wurde mir dann plötzlich bewusst, dass man Videospiele machen kann. Und ich war damals auch schon ein riesen Gothic-Fan und tatsächlich war auch schon immer so ein bisschen, oh, bei Piranha Bytes mal eines Tages arbeiten, das wäre ja cool. Und dann kam es halt irgendwie mit Biegen und Brechen zu dieser Games Academy. Ich habe mir dann da Geld geliehen, meine Mutter hat ein bisschen was bezahlt, mein Vater hat ein bisschen was bezahlt, irgendwie das halt zu finanzieren. Und ich wollte auch, also ich bin jetzt nicht der ultralogische Mathematiker, ich wollte eigentlich immer Game Design machen, als mir dann klar wurde, dass man sowas tun kann. Hab dann da während der Games Academy allerdings gemerkt, dass man ohne Hintergrundwissen, wie Spiele eigentlich programmiert werden, ziemlich viel Bullshit baut als Game Designer. Und hab dann da diesen Programmierkurs noch hinten dran gehängt, weil musste einfach sein. Aber ja, das so die Kurzzusammenfassung, wie das dazu gekommen ist. Aber das war eigentlich ursprünglich nicht der Plan. Regisseur oder Synchronsprecher war der Plan.
Und wie gelang es dir, ich formuliere es mal positiv, diesen ursprünglichen Wunsch, Regisseur und Synchronsprecher fallen zu lassen? Weil es klingt ja in der Kurzzusammenfassung zumindest so, oh Moment mal, man kann offenbar auch was mit Spielen beruflich machen. Alles klar, AD, alte Berufswünsche. Aber ich stelle mir vor, in der Wirklichkeit war das doch bestimmt etwas schwieriger.
Es war ein etwas komischer Prozess, weil ja. Ich hatte das, ich hatte damals Abi gemacht und ich hatte absolut keinen Bock mehr darauf, so richtig gar keinen Bock. Und meine Mutter hat dann gesagt, okay, wenn du weißt, was du machen willst, dann darfst du das abbrechen.
Ah.
Und dann habe ich angefangen zu googeln, wird man eigentlich Synchronsprecher, wie wird man eigentlich Regisseur? Und dann kam das halt irgendwie mit dem Carsten zusammen, also ein Freund meiner Mutter, der die Lösungsbücher geschrieben hat, dass sie meinte, ja, das ist doch auch irgendwie kreativ, dann kannst du doch da mal ein Praktikum machen quasi. Und da habe ich dann tatsächlich am Lösungsbuch von Das schwarze Auge Drakensang
Ach Quatsch,
gearbeitet.
Das hatte ich glaube ich mal irgendwann mal in der Hand, also vor vielen, vielen Jahren. Lustig, da haben sich unsere Wege so schon mal gekreuzt, das ist sehr interessant.
Ja. Und dieses Lösungsbuch, da stehe ich auch als Autor drin tatsächlich. Ach. Für dieses Lösungsbuch, damit ich das schreiben konnte, haben wir von dem Studio das Game Design Dokument bekommen. Das war so ein 300 Seiten Word Dokument. Und das hat mich so fasziniert,
ja. Wie
man einfach so ein komplettes Spiel in Papier fasst.
Ja.
Und das mache ich auch bis heute noch total gerne. Ich liebe es, Dokumente zu schreiben. Ich weiß, da falle ich irgendwie raus, aber ich habe ja. Auch für unser Spiel jetzt, für Rootbound, irgendwie mehrere hundert Seiten Game Design Dokument und Art Design Dokument und weiß ich nicht was geschrieben. Lore, Hintergrundgeschichten, keine Ahnung was.
Fast schon wieder wie ein Drehbuch, ne? Da schließt sich der Kreis ja. Schon wieder so ein bisschen.
Auf jeden Fall.
Ja. Ich muss nochmal, ich finde das so spannend, mit der Regisseursache nochmal nachfragen, woher kam das eigentlich? Also bist du absoluter Filmekonnoisseur oder woher kommt dieses Interesse?
War ich damals bis zum gewissen Grad tatsächlich. Also ich bin auf eine sehr, sehr merkwürdige Art aufgewachsen. Wenn man Leuten das erzählt, dann glauben die das immer erstmal nicht. Ich mein Bildschirm ist ausgegangen.
Also noch höre ich dich, aber der Bildschirm, ich stelle okay. Mir vor, dass der Bildschirm die Augen schließt, genüsslich jetzt in Erwartung an diese Anekdote.
Okay, da kann ich es ausgehen lassen.
Ja.
Also ich bin aufgewachsen auf einer alten Wassermühle. Meine Mutter war ein absoluter Hippie. Und also Aussteiger-Hippie.
Ja.
Und die hat dann irgendwann diese Wassermühle gekauft. Und die Wassermühle hat weder Stromanschluss noch Wasseranschluss noch Wasserabfuhr oder Abschluss, wie nennt man das? Ich weiß nicht.
Egal. Ich muss dir ehrlich gesagt ganz kurz nochmal googeln, was der Unterschied zwischen Wassermühle und Mühle ist. Und das ist genau das, was man erwarten sollte. Eine Wassermühle steht am Wasser und wird durch das Wasser betrieben.
Es ist quasi das diametrale Gegenteil ja. Einer Windmühle, weil
ja,
die Windmühle
genau,
steht
ja. Oben
auf dem Berg und die Wassermühle steht unten im Tal.
Ja.
Genau, und dann hat sie da irgendwann ein Wasserrad tatsächlich einbauen lassen, weil wir vorher immer nur Strom durch einen alten Dieselgenerator bekommen haben. Und ich war das relativ gewohnt, dass es im Winter, wenn der Bach zugefroren ist, kein Strom gab.
Ach Quatsch.
Oder im Sommer, wenn es halt wirklich heiß war und der ja. Bach war ausgetrocknet, gab es auch keinen Strom. Das heißt, Medien und Computer und sowas waren immer so, ja, schwer ranzukommen. Ich hatte einen Computer, ich hatte auch Fernseher und Konsolen, aber Fernsehanschluss gab es nie, weil wir hatten einfach keinen Empfang da unten im Tal. Und ich habe dann irgendwann einen Deal mit meiner Mutter ausgemacht, dass ich 1 Euro pro Stunde Generatorzeit zahle, damit ich länger zocken kann in der Nacht.
Der postapokalyptische Gespräche.
Ja, so ungefähr. Also es gab wirklich Zeiten, da haben wir im Winter 2-3 Wochen keinen Strom gehabt, weil der Bach einfach wirklich 10, 20 Zentimeter dick zugefroren war. Da ist einfach nichts mehr durchgeflossen.
Ah.
Also ich habe auf jeden Fall alle Filme und DVDs und Spiele, die ich hatte, wirklich bis zum Erbrechen geguckt und habe halt einfach dadurch da so ein Fable entwickelt für Details, sage ich mal, weil ich halt nicht viel hatte und dann einfach denselben Film 800 Mal gesehen habe, habe ich angefangen halt wirklich auch mal zu sagen, okay, ich gucke jetzt diesen Film und ich achte überhaupt nicht auf die Figuren und gucke nur auf den Hintergrund. Und dann habe ich mir halt nur die Sets angeguckt und was da so im Hintergrund gebaut war. Und dann habe ich das, ich fand das unglaublich faszinierend, diese Hintergründe zu sehen. Ich fand auch häufig Making-ofs spannender, deswegen habe ich DVDs geliebt, weil da waren ja dann noch oft so Behind-the-Scenes-Footage drauf und sowas, dass man sich halt Sachen angucken konnte, wie die Sachen denn tatsächlich produziert waren und wie viele Leute und wie viel Arbeit und wie viele Gedanken da drin stecken, um sowas zu machen. Und das fand ich immer total faszinierend. Und ich glaube, warum Regisseur halt eher da war als Spieleentwickler, weil bei Filmen, da kann ich mir das vorstellen. Da sehe ich den Hintergrund, da sehe ich ein Set, da weiß ich, kann ich mir ungefähr vorstellen, wie das wohl gemacht wurde. Bei einem Spiel, was weiß denn ich? Keine Ahnung, wie mache ich denn was Dreidimensionales in einem zweidimensionalen Bildschirm? Das hat so überhaupt nicht in meinen Kopf gepasst, dass das, also wie das gehen könnte.
Wenn der Zugang zu jetzt auch gerade dann zu Spielen dann ähnlich wie bei Filmen ja auch dann so beschränkt war, sage ich erstmal, notgedrungen durch diese Umgebung da, was waren denn dann so Spiele, die dich quasi auf dem Weg bis zum Studium bei der Games Academy vor allem begleitet haben? Also du hast schon Gothic genannt, das scheint ja irgendwie mal dann in dein Leben gekommen zu sein, aber was gab's denn da noch so? Also was war denn so deine Spielesozialisierung?
Also ich hatte, wir hatten noch einen Freund bei mir, der hat auch auf dieser Mühle gewohnt, in einem Nachbarhaus quasi, das waren zwei Häuser, diese Mühle.
Krass.
Und der hatte einen Super Nintendo und dann später irgendwann Nintendo 64. Und wir haben halt super viel Zelda gespielt und Mario und so diese ganzen Diddy Kong Racing und solche Sachen irgendwie. Und auf dem PC war es halt wahnsinnig viel Gothic und ja, tatsächlich habe ich wahnsinnig viel KKND2 gespielt mit dem zusammen.
Moment, was ist das? KKND2?
Ja, Kill Crush and Destroy 2.
Wow, das kenne ich nicht, ehrlich gesagt. Kill Crush and Destroy 2?
Das war quasi eine Konkurrenz zu StarCraft. Das war auch so ein Strategiespiel.
Ach, ich sehe es.
Auch mit drei Fraktionen, aber halt einfach anderes Setting. Und ich weiß noch, wie wir damals versucht haben, das halt im LAN zu spielen, also gegeneinander spielen zu können. Und es gab kein WLAN und kein Internet. Also Internet war halt Modem über Telefonleitung. Das war das Einzige, was es gab. Es gab eine Telefonleitung.
Krass. Das heißt, dieses Kill, Crush, Destroy sieht aus wie, erinnert mich voll an Command & Conquer. An die alten Command & Conquer. Wahnsinn.
Ja, genau sowas war das. Und das war dann auch so meine erste Multiplayer-Erfahrung. Damals haben wir dann 10 Meter LAN-Kabel geholt, hatten da einen Switch in der Mitte und haben das dann durch die Fenster von einem Haus zum anderen gehängt, eine Plastiktüte um den Switch gewickelt, damit der Regen da nicht reinfällt. Und dann hing das Ding einfach über den ganzen Hof drüber, damit wir zusammen zocken konnten.
Um Gottes Willen. Aber ich finde es spannend zu hören, wie dann dieses andere Medium und auch der Wunsch, dann in diese Richtung zu gehen, sich da ja wirklich an verschiedenen Stellen deines Lebens da so reindrängt. Also das Game-Design-Papier, der Weg dann doch irgendwie die Spiele ins eigene Leben reinzukriegen. Rückblickend gibt's noch Momente, ne, wo du manchmal dann am Schreibtisch nachts um zwei sitzt, der Mond scheint dir ins Gesicht und du denkst, ich hätte doch Regisseur werden können. Gibt's das noch oder ist das vorbei?
Nee, das ist vorbei.
Okay.
Ich liebe absolut, was ich mache und ich will auch in meinem Leben nichts anderes machen. Ich kann auch nichts anderes machen, weil ich habe nie was anderes gelernt. Ich habe alle Karten darauf gesetzt, das irgendwann mal zu tun. da stecke ich jetzt fest.
Ja, apropos feststecken, bevor wir dahin kommen, und da spiele ich an auf die ganz lange Zeit bei Piranha Bytes, gibt es noch eine ganz kuriose Ministation, so zumindest sieht sie von außen aus, was ich herausgefunden habe, und zwar nach Ende deines Studiums, also 2011, gibt es einen Eintrag in deinem Berufsportfolio, das ein Jahr datiert ist und endet quasi 2012 mit dem Beginn der Arbeit bei Piranha Bytes, und zwar ist das die Anstellung als Game Designer bei Honky Tonk Entertainment. So, und dann habe ich mal gegoogelt und versucht herauszufinden, was ist Honky Tonk Entertainment? Und erste Beobachtung war, holy shit, es gibt so viele Firmen, die Honky Tonk Entertainment heißen. Und zweite Beobachtung, ich bin gestoßen auf eine ganz alte Webseite, die also älter aussieht als 2011 und die ist kaum bestückt. Und ich vermute fast, das ist so ein, das Studium ist vorbei, wir machen ein Studio-Projekt-Ding, aber ich weiß es nicht. Also was ist Honky Tonk Entertainment, wo du ein Jahr warst?
Ach, das war auch eine ganz wilde Geschichte. Also eigentlich muss ich noch mit dem Job davor anfangen, ja, der bitte. Gar nicht da drin steht. Und zwar war mein erster Job, war quasi nach der Games Academy als Freelancer für Metric Minds. Metric Minds war ein, oder ist glaube ich noch immer ein, Motion Capture Studio, halt Trailer machen und solche Sachen. Und die hatten wohl irgendwie einen Auftrag mit Städtler, also mit diesem Stiftehersteller, ein Werbespiel für Städtler zu machen. Und da haben sie halt irgendwie einen Designer zu gesucht und dann haben sie mich irgendwie von der Games Academy als quasi Freelance-Designer angeheuert.
Und die gibt's immer noch, ne? Für die Leute da draußen in Frankfurt und die sind nach wie vor aktiv.
Ja, die sind nach wie vor aktiv. Ich glaube, die machen keine Spiele mehr.
Ja.
Das war auch, glaube ich, ich weiß nicht, das erste, wahrscheinlich auch der letzte Versuch, dass die mal Spiele gemacht haben. Wo war ich jetzt? Jetzt habe ich den Faden verloren.
Entschuldige, ich wollte nur kurz den Leuten sagen, dass das quasi auch bei dir in der Ecke quasi war in Frankfurt. Ich wollte die nicht rausbringen. Ja, genau. Da hast du einen ganz kuriosen Auftrag bekommen.
Ja, genau, dieser Städtler-Job. Und dann habe ich da für drei Monate irgendwie Game Design gemacht, hab gedacht, was zum Teufel ist das denn? Hab zusammen mit einem anderen Entwickler sollten wir das bauen. Und der war auch irgendwie nur Teilzeit da, weil der noch im Studium war. Und wie ist denn da nochmal zustande gekommen? Bin ich dann über den?
Aber ihr solltet ein Spiel machen für Städtler?
Ja, wir sollten ein Werbespiel für Städtler machen. Quatsch. Das war so ein Jump'n'Run, wo man quasi die verschiedenen Stifte von Städtler benutzt hat, um dann das Level zu malen und dann da drüber zu laufen.
Das ist ja faszinierend, dass es das da noch gab zu dem Zeitpunkt. Also das fühlt sich an, als hätte das 10 Jahre vorher sein müssen, so eine Art Werbespiel.
Ja, das war auf jeden Fall. Da ist auch nichts draus geworden. Meines Wissens ist das auch niemals rausgekommen. Ich hatte tatsächlich noch irgendwie bestimmt 2 Jahre später immer noch Zugriff auf die Dropbox von dem Projekt und da hat sich gar nichts mehr geändert.
Oh je.
Auf jeden Fall, ich weiß nicht mehr genau wie. Ich glaube, ich bin über diesen Typen oder über die Games. Ich weiß nicht mehr genau wie. Auf jeden Fall bin ich dann irgendwann von Honky Tonk angeschrieben worden, dass sie halt einen Designer suchen. Auch auf einer Freelancer-Basis, beziehungsweise halt irgendwie nicht so richtig fest angestellt. Ich hatte auch keine Ahnung, was ich tue. Ich habe mich dann da einstellen lassen. So, ich weiß gar nicht, ob ich jemals einen Arbeitsvertrag unterschrieben habe. Ich habe da auf jeden Fall ein Jahr gearbeitet. Ja. Ich habe auch Geld gekriegt. Ja,
Bar in die Hand, ne? Immer in so einem Umschlag am Ende des Monats.
Genau, ja. Ja, so ungefähr hat es sich angefühlt. Das war auch kein Büro, sondern das war in dem Wohnzimmer meines Chefs damals. Ey. Ja. Und der hat halt häufiger mal die Nächte durchgearbeitet. Und dann gab es schon mal so ab und zu mal Tage, wo du da hingekommen bist. Dann hast du 30 Minuten lang versucht, den wach zu klingeln. Der ist nicht aufgewacht und dann bist du wieder nach Hause gefahren.
Gottes Willen. Und da warst du ein Jahr. Und das war dann quasi deine erste, wenn man so will, eigentlich Arbeitsbetätigung in der Spielebranche, oder?
Genau, das war im Prinzip meine erste richtige Arbeit in der Spielebranche.
Hast du es dir so vorgestellt, also damals, oder war das so ein What the fuck, wäre ich doch Regisseur geworden?
Es war eigentlich genau, weil es eben so krass chaotisch war und weil die Finanzierung so super merkwürdig war von dem ganzen Ding, war das irgendwie gefühlt genau das, was ich wollte. Ich fand das total geil. Mir hat das richtig viel Spaß gemacht. Einfach mit so einer Handvoll Leute, wirklich wenig, da gibt's auch lustige Anekdoten von dieser Zeit, ein Spiel zu machen und einfach so, ja, fast schon rumzublödeln. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob dieses Spiel jemals rausgekommen ist. Ich habe ein paar Mal versucht, das zu googeln. Keine Ahnung, ob die den Namen geändert haben. Ich habe es auf jeden Fall nicht wieder gefunden.
Es wirkt auch so anachronistisch, also die Einblicke, die ich sonst immer so in irgendwelche Spielentwicklungssachen habe. Die Geschichte, die du gerade erzählt hast, hier mit dem quasi Wohnwagen und Wohnzimmer, wo man da ankommt und der hat durchgearbeitet und geht nicht an die Tür, das sind so Eindrücke, die erwarte ich eher aus der Spielentwicklung der Anfang 90er, weißt du, wo noch gar nichts geregelt einfach ist.
Ja, aber das genau quasi, so hat sich das angefühlt.
Also so lange später, also 2011, immer noch so eine Situation gehabt, das ist schon kurios, ey. Okay, und von dort, genau, bist du dann nach einem Jahr zu Piranha Bytes. Und jetzt ist ja die große Frage, wie hat das denn geklappt? Weil du hast da angefangen, aber wenn ich es richtig gelesen habe, als Game- und Story-Designer, also quasi Volltreffer, genau das, was du ja offenbar auch eh machen wolltest, das klingt ja nach dem Traumjob direkt. Wie hat das geklappt?
Ja, das hat auch so ein bisschen Historie. Also wir hatten, die Games Academy hat immer damit geworben, und das hat sie auch gemacht, dass sie keine festangestellten Dozenten hat, sondern Leute, die im Beruf arbeiten, das quasi nebenbei ab und zu mal machen, so dass man aus erster Hand mitkriegt, wie diese Jobs eigentlich funktionieren. Und da hatten wir den Matthias Filler. Und der hat so ein bisschen Story Design bei uns unterrichtet für eine Woche oder zwei. Und mit dem hatte ich dann so ein bisschen gequatscht, dann hat man sich so ein bisschen angefreundet, nicht großartig viel, dann hat man sich mal irgendwie auf der Gamescom wieder getroffen und so. Und irgendwann hieß es bei Honky Tonk, hier Leute, ich habe kein Geld mehr, meine Diablo-Bots machen keine Kohle mehr, ich muss gucken, wie ich euch bezahle. Und dann habe ich gedacht, okay, ich suche mir einen Job. Ich habe mich in meinem Leben vorher noch nie beworben gehabt. Und habe mich auch bis heute noch nie beworben gehabt. Ich habe damals einfach den Mattes angeschrieben. Ich habe dem Zweizeiler geschrieben, habt ihr einen Job für mich? Und Mattes hat zu der Zeitpunkt gerade aufgehört bei Piranha Bytes und hat einen Nachfolger gesucht. Das war absolutes Glück.
Krass.
Und dann hat das keine einen Tag gedauert. Und dann habe ich dann eine Probe, eine Testaufgabe von Björn geschickt bekommen gehabt. Dann habe ich die gemacht und zwei Tage später war ich dann irgendwie im Bewerbungsgespräch eingeladen und nach dem Bewerbungsgespräch war ich eingestellt.
Okay, abgefahren. Ich muss natürlich sofort fragen, wie sah diese Probeaufgabe aus, weil das ist ja echt hochinteressant, weil vorher, ne, wie gesagt, du warst vorher beteiligt an der Mitarbeit, so ein Stückchen an dem Städtler Jump'n'Run. Mhm. Du warst quasi frisch von der Uni-Abgänger und heuerst jetzt bei so einer wichtigen Stelle auch an, bei Piranha Bytes. Was war das für eine Arbeitsprobe, die sie da von dir wollten, und wie gut hast du sie gemacht, dass das geklappt hat?
Erstaunlicherweise, okay, also die Probeaufgabe war, es gab so gewisse Quest-Typen bei Piranha Bytes, die systemisch quasi immer wieder gleich vorgekommen sind. Und da gab es einen Quest-Typ, der hieß eine Ping-Pong-Quest. Das war so mit das komplizierteste Konstrukt für eine Quest. Und zwar lief eine Ping-Pong-Quest so ab, dass ein NPC schickt mich mit einer Nachricht zu einem anderen NPC. Dieser NPC reagiert da drauf, also der zweite, und schickt mich mit einer Nachricht zurück an den ersten NPC. Aber das Ganze kann auch rückwärts gespielt werden. Also ich kann auch zuerst zu NPC 2 gehen, dann schickt er mich zu NPC 1 und dann wieder zurück zu ihm. Deswegen Ping-Pong. Mhm. Und das ist ein relativ kompliziertes Konstrukt, weil viele Dialoge so geschrieben sein müssen, dass sie auf sehr viele Anschlusspunkte passen müssen, damit man nicht alles doppelt schreibt. Und da habe ich quasi eine Probeaufgabe bekommen, wo mir dieses Konstrukt erklärt wurde und dann quasi gesagt, okay, und jetzt schreib mal diese Dialoge dafür. So, um quasi zu beweisen, dass ich verstehe, wie man diese Art von nicht-linearen Stories schreiben kann. Was sie dann genau geprüft haben, vermute ich mal halt auf die Schreibqualität und auf die, ob ich das halt überhaupt verstanden habe, weil soweit ich das weiß, sind sehr viele schon daran gescheitert, überhaupt dieses Konstrukt zu verstehen. Da habe ich halt dann irgendwie, habe ich wohl ganz gut verstanden. Tatsächlich war es so, dass ich fast zu viel gemacht hätte. Weil ich habe das gemacht und dachte mir, das kann doch nicht so einfach sein. Und habe das dann fünfmal hinterfragt und dann viel, viel mehr geschrieben. Und dann wollte ich unbedingt noch ein Item in die Quest mit einbauen. Und dachte mir, ja, warum nicht noch eine Item übergeben bei der ganzen Nummer? Dann bin ich unglaublich ins Schwimmen gekommen und irgendwie hat das ganze Konstrukt nicht mehr funktioniert. Und dann habe ich genau das geschrieben in der Mail an Björn. Ich habe versucht, ein Item noch einzubauen, weil das irgendwie zu leicht war. Hat aber nicht funktioniert, also hier die Version ohne Item. Und da hat mir Björn dann später irgendwann verraten, dass das genau richtig war, weil ein Item in dieses Konstrukt einbringen ist fast unmöglich. Und sie wollten auch nicht unbedingt, dass Leute zu viel rumspinnen, sondern halt die Arbeit machen, die halt verlangt ist und nicht irgendwie komplett auf dem Mond landen mit ihren Ideen und irgendwie gar nicht an dem arbeiten, was eigentlich gewollt ist. Was ich auch total nachvollziehen kann.
Ich muss auch da nochmal nachfragen, vielleicht weißt du es ja noch. Worum ging's in deiner Beispielquest? Kannst du uns da noch Details verraten? Also was hast du dir denn da ausgedacht?
Boah, nee, das weiß ich absolut nicht mehr.
Oder aus Scham. Ich lasse es dir auch durchgehen. Das ist okay.
Nee, es ist nicht Scham. Ich habe es wirklich vergessen. Okay. Das ist 12 Jahre her.
Ja, man weiß ja nicht. Dafür frage ich, als du es dann abgeschickt hast, ne, die Mail und all das hier, sorry, ich habe das nicht so hinbekommen, wie ich eigentlich wollte. Hier ist es jetzt so, wie ich es jetzt habe. welches Gefühl hat dich dabei begleitet? War das dieses, okay, scheiße, ich hab's verkackt, oder war es ein, naja, vielleicht ist genau das richtig, was ich hier gemacht habe? Man kann sich ja beides vorstellen.
Das war so eine kurze Interaktion, wirklich dieser Zweizeiler an Mattes,
ja,
dann dieser Einzeiler von Björn mit Probeaufgabe und das dann abgeschickt irgendwie einen halben Tag später, dass ich eigentlich nichts erwartet habe.
Krass.
Okay. Ich habe nicht mehr erwartet, dass da überhaupt was zurückkommt.
Gab es einen Plan B eigentlich zu dem Zeitpunkt?
Ja, absolut nicht. Ich habe noch nie einen Plan B gehabt.
Okay, sehr gut. Okay.
Ich denke mir immer, ein Plan B ist ein Cop-out für, ich habe Angst, dass etwas schief geht. Und wenn ich Angst habe, dass was schief geht, dann arbeite ich nicht mit voller Power daran, dass Plan A klappt. Ja. Also mache ich keinen Plan B, damit ich gezwungen bin, dass Plan A funktioniert.
Das finde ich sehr gut und nachvollziehbar. Wir können uns da fast die Hand geben. Ich bin Freund des Plan Bs, aber kleingeschriebenes B, so ein bisschen wie der Hochseiltänzer. Ja. Der will ja auch nicht fallen, aber ich muss gestehen, es ist ganz schön, wenn man dann runterschaut und sieht, okay, irgendjemand hat hier was aufgespannt. Wenn ich runterfalle, es gibt diesen kleinen Plan B, ist nicht beabsichtigt, aber ein gutes Gefühl ist doch da.
Ja, also so gesehen, so ein Fallnetz habe ich durch meine Mutter so ein bisschen. Also es ist jetzt nicht unbedingt ein finanzielles Fallnetz, sondern meine Mutter hat eigentlich all ihr Geld für diese Mühle rausgehauen.
Ja, das glaube ich.
Aber es ist zumindest ein emotionales Fallnetz und ein Fallnetz, wo ich hinfallen kann. Wenn wirklich alles schief geht, dann ziehe ich halt zurück auf die Mühle.
Ja, und ich meine, da gibt's Schlimmeres, als in der Mühle zu wohnen, finde ich. Also ja, das klingt nach wie vor extrem cool. Ja.
Ja, ist wie so ein Urlaubsort so ein bisschen, ne?
Apropos extrem cool, es hat jetzt geklappt und jetzt stelle ich mir das ja wahnsinnig toll vor. Du hast schon erzählt, Gothic gerne gespielt, toll gefunden und jetzt läufst du da rein, ich möchte es ja fast so nennen, in die heiligen Hallen, ne? Und zum ersten Arbeitstag. Kannst du dich noch erinnern, wie das war?
Ich war auf jeden Fall wahnsinnig nervös.
Ja.
Also daran kann ich mich erinnern, dass ich da reingekommen bin und das Piranha-Bytes-Büro war ja komplett die Wände voll mit Preisen und Vitrinen und auf der einen Seite alles voll mit super fancy Vitrinen und Preisen, auf der anderen Seite so ranzig. Aber das war halt genau so mein Ding, weil ich meine, im Wald aufwachsen, da ist nie irgendwas sauber. Und irgendwie habe ich mich da sofort wohlgefühlt in diesem Ranz.
Sehr guter Vergleich. Sehr gut. Ich hab versucht mal nachzuvollziehen, an welchen Projekten du mitgearbeitet hast. Und wenn ich jetzt nicht komplett falsch bin, wäre das erste quasi, was du zum Release da mitbegleitet hast, Risen 3 Titan Lords, das im Jahr 2014 erschien. Ist das korrekt?
Ja, das ist richtig.
Ja, genau. Hattest du eine Vorgeschichte mit Risen oder wurdest du da quasi ganz frisch dann rangeführt erstmal?
Also ich habe bis dato alle Piranha-Spiele gespielt gehabt, von Gothic 1, 2, 3, Risen 1 und 2. War dann die erste Frage, weil das gerade sehr kontrovers war zu der Zeit, wie ich denn Risen 2 gefunden habe. Ich habe das damals noch nicht durchgespielt gehabt. Das erste Piranha-Bytes-Spiel, was ich jemals abgebrochen habe, das habe ich auch so im Bewerbungsgespräch gesagt, dass es das erste Piranha-Bytes-Spiel ist, was ich nicht durchgespielt habe. Da kam natürlich dann auch direkt die Frage, ja, warum nicht? Mhm. Und für mich war es halt relativ eindeutig, mir gab es zu wenig zu entdecken. Ich bin so jemand, der immer in jede Ecke von einem Spiel geht und guckt, ob man da irgendwas sammeln kann oder irgendeine kleine Geschichte finden kann. Und das gab es in Risen 2 recht wenig. Und da habe ich dann auch nur nickende Köpfe gesehen im Bewerbungsgespräch. Das war denen selbstbewusst. Und damit habe ich, glaube ich, einfach auch die richtigen Worte gesagt. Dass ich halt verstanden habe, was denn los ist.
Ich finde das immer ganz faszinierend. Das sind so rückblickend Also ich habe auch ein oder zwei Situationen dieser Art in meinem Leben gehabt, wo ich mit so einer Frage konfrontiert wurde, wo du weißt, es gibt jetzt, also sowas wie bei Risen, ne, warum hast du es nicht weiter verfolgt, diese Spiele, wo du weißt, du kannst jetzt diplomatisch, höflich, freundlich antworten oder ehrlich. Und ehrlich ist verlockend, weil es ehrlich ist, aber auch gefahrenvoll, weil du nicht weißt, okay, verkacke ich es direkt jetzt oder wird das gut aufgenommen? Das führt jetzt auch zu keiner Frage. Ich will nur sagen, das sind wirklich so Momente, die habe ich auch in meinem Leben schon gehabt, wo ich immer noch manchmal zurückdenke und mich frage, was wäre passiert, wenn ich anders geantwortet hätte?
Ich denke auch immer, also Ehrlichkeit ist für mich, ich kann oft gar nicht anders. Mir fällt es extrem schwer, nicht meine Meinung zu sagen oder einfach wirklich ehrlich zu sein. Das ist einfach nicht mein Charakter. Und ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, dass man damit in die Scheiße greifen kann. Ich möchte behaupten, ich bin ganz gut darin geworden, ehrlich, aber freundlich zu sein. Da halt so diese Mischung hinzukriegen, das ist, glaube ich, recht wichtig, gerade in so einem Bereich.
Ja. Als nächstes folgten dann nach dem Risen 3 Spiel noch Elex, ne, 2017 und Elex 2 2022, an denen du ja wohl auch mitgearbeitet hast. Ich will jetzt gar nicht so sehr, weil sonst rennt uns diese wertvolle Zeit davon auf diese einzelnen Projekte eingehen. Können wir in Zukunft vielleicht nochmal, wenn du da die Muße hast und die Lust, drüber sprechen.
Ja.
Aber jetzt für dieses Gespräch würde mich vor allem interessieren, rückblickend auf diese ganzen Projekte und auf diese unglaublichen, ja, 12 Jahre bei Piranha Bytes. Erstmal die positive Nachfrage. Was nimmst du aus dieser Zeit mit, wo du denkst, das ist mein kleiner Goldschatz? Das ist so eine Erinnerung oder eine Erfahrung oder eine Lektion. Da bist du wirklich froh, die da sammeln zu können, dass du die da sammeln konntest, dass du das dort so erleben konntest. Gibt es da was?
Oh, da gibt's fast zu viel. Da könnte man einen eigenen Podcast mit füllen, vermutlich.
Ja, herzlich
Also,
willkommen.
ich sag mal, auf professioneller Ebene halt unglaublich viel Erfahrung. Also dadurch, dass ich halt im Story-Bereich gearbeitet habe, waren wir auch immer diejenigen, die am meisten über das Spiel wussten und dadurch auch diejenigen, die halt immer das Marketing gemacht haben und zu den Pressen gegangen sind und so. Und da habe ich so viele Leute kennengelernt und auf Messen gewesen und irgendwie auf irgendwelchen Aftershow-Partys oder VIP-Partys oder weiß ich nicht was. Das waren Sachen, ich bin noch nie so, wie nennt man das, chauffiert worden,
Ja,
chauffiert,
ja.
hofiert worden?
Also alles richtig, ja.
Auf jeden Fall noch nie so hofiert worden wie teilweise da unter THQ Nordic oder sowas, wenn wir da halt irgendwie auf einer Messe waren und dann ist man da in ein Restaurant gegangen und dann gab es da halt das 80 € Tomahawk-Steak und du denkst, wie kann ich das jetzt bestellen? Und dann sitzt ja halt einfach der Producer neben dir und sagt, mach doch, ich habe die Kreditkarte von THQ Nordic. So, okay, da esse ich jetzt wohl heute Abend 80 € Tomahawk-Steak. Und das war natürlich immer so abgekapselte Momente, so eine Woche Gamescom oder eine Woche E3 oder irgendwie sowas, wo man dann quasi wie ein König gelebt hat und dann kommt man zurück in seine Butze und denkt sich, ach, so könnte das Leben eigentlich immer sein. War es dann aber nicht. Also das sind so Momente. Dann gab es die Release-Party von Risen 3. Wir haben als Jugendliche, ich weiß nicht, kennst du noch Jan Hegenberg?
Warte mal, gib mir eine Sekunde, das zu googeln, weil da klingelt doch schon wieder was. Warte mal, Jan Hegenberg, Moment, ich hab's hier vor
Der
mir.
hat so Meme-Songs gemacht,
Okay, noch
so
nie in
Die
meinem Leben
Horde
gesehen.
rennt, so WoW-Songs
Ich
hat er damals
gestehe es,
gemacht.
leider nie in meiner Bubble gewesen, fürchte ich.
Also das war auf jeden Fall bei uns so in der Jugend, waren das die Internet-Meme-Phänomene überhaupt. Der hat halt so WoW-Songs gemacht. Und die waren richtig, richtig viral. Und auf der Release-Party von Risen 3 ist er dann aufgetreten, tatsächlich. Und ich bin da wie so ein Fangirl halt irgendwie herumgesprungen, war dann irgendwann ratzevoll zusammen mit dem Harry und dann so voll, dass wir uns auf die Bühne einfach hochgeklettert sind und angefangen haben zu grölen und die Titanic zu machen. Und das hat dem Jan Hegenberg so gut gefallen, dass
Oh
wir uns
Mann.
danach irgendwie angefreundet haben. Der war dann auch regelmäßig bei uns auf den Piranha-Bytes Sommerfeiern und so. Und das waren so Momente, das werde ich einfach nicht vergessen. Das war so, so cool, diese Sachen mitzuerleben. Oder auch nach einer Piranha-Bytes-Party irgendwie 6 Uhr morgens irgendwie im Meetingraum sitzen und irgendwie noch so ein bisschen rumblödeln. Irgendwann fährst du nach Hause, gehst schlafen, kommst am nächsten Tag wieder und irgendwie um 12 Uhr mittags steht plötzlich jemand hinter der Couch auf, weil er dann die ganze Nacht da gepennt hat.
Sehr gut. Das sind wirklich die Momente, ne? Die wärmen das Herz wahrscheinlich jetzt gerade, auch wenn vielleicht mit dem eigenen Projekt, zu dem kommen wir noch, die Zeit vielleicht mal etwas schwieriger werden sollte. Das kann ich mir vorstellen. Das habe ich selbst auch, diese seltsamen und wundersamen zugleich Erinnerungen an alte Teams, in denen man gearbeitet hat, die einen bis heute noch das Herz abwärmen. Das kenne ich so gut. Das kenne ich so gut. Ich muss aber trotzdem auf der anderen Seite auch fragen, was hingegen war schwierig? Was sagst du, also daran denkst du ungern zurück? Das waren Phasen, Momente, wo du denkst, das war nicht so
Also,
schön.
da gab es auch einige. Also, wo wir gerade beim Messen waren, ist eine Sache, die sofort in den Kopf kommt. Ich weiß nicht, ob das eine persönliche Sache ist
Ja.
oder ob das eine Sache ist, die viele Leute kennen, die so mal auf Messen sind. Ich bin tatsächlich nach diesen Messen gerade am Anfang nicht mit diesem Bruch klargekommen von, man hat irgendwie 30 Fans um einen herum, man gibt Interviews, man gibt Autogramme, man kriegt irgendwie alles in den Arsch geblasen und dann kommt man nach Hause und ist plötzlich niemand mehr und fällt in so ein richtiges Loch. Ich bin wochenlang depressiv gewesen am Anfang.
Oh, scheiße.
Nach den Messen. Das war echt krass. Das ist wie so ein wahnsinniges Dopamin-High, was plötzlich nachlässt.
Ja.
Da musste ich erst mal mit umgehen lernen. Das war nicht cool. Was dagegen, also was die Arbeit anging und so, da gab es halt auch Momente, die waren extrem schwierig oder aufreibend. Also das erste Mal irgendwie, zum Beispiel nach Elex 1, da haben wir ja natürlich viele der Fanbase vergrault gehabt und sowas, weil es halt nicht mehr Fantasy ist und so, war halt dann eher Science Fiction. Und wirklich zu verstehen, dass wenn da können 100 positive Kommentare stehen unter einem Video und dann schreibt der einer, boah, das ist der größte Scheiß, den ich je gesehen habe. Und das nicht an die Psyche gehen zu lassen und nur noch diesen Kommentar wahrzunehmen und zu denken, oh Gott, weil man will ja eigentlich, dass es jedem gefällt.
Ja.
Das sind so Sachen, die sind nicht so einfach zu verarbeiten am Anfang, wenn man nicht weiß, wie man damit umgehen soll. Ich habe dann irgendwann einfach gelernt, wie man damit besser umgehen kann und glaube, ich bin da auch relativ abgestumpft, das ist das falsche Wort, aber ich kann es besser auseinanderhalten.
Wie geht man damit um? Ich frage mal so explizit, weil ich weiß, da draußen hören auch viele Menschen zu, die selbst in der Spielebranche arbeiten, vielleicht auch selbst erst am Anfang ihrer Karriere stehen. Und ich weiß auch, dass genau dieses Thema hier schon häufiger mal auch bei meinen Gästen angesprochen wurde, die selbst in der Spielebranche arbeiten und sagen, die haben noch keinen Weg gefunden, damit umzugehen, weil es genau das ist, was du gesagt hast. Ein doofer Kommentar, ich kenne das ja auch aus meiner Arbeit, der bleibt leider erstmal hängen. Egal wie viel Lob drumherum ist, der eine sticht raus wie so eine Dorne bei einer wunderschönen Rose. Du kannst es nicht übersehen. Wie hast du gelernt, damit umzugehen? Was ist deine Methode?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich bin dem sehr viel ausgesetzt gewesen.
Ja.
Ich glaube, das ist das eine. Dadurch, dass ich es einfach viel mitbekommen habe und auch auf Messen mitbekommen habe, dass Leute das auch mal so gesagt haben und nicht einfach nur gelesen. Der Unterschied ist, wenn dir das jemand erzählt, dann kannst du ins Gespräch kommen.
Ja.
Und wenn du dann im Gespräch bist, dann kannst du mehr rausfischen, was denn eigentlich das Problem ist. Weil da hinter diesem Kommentar, das ist doch extremer Müll, steckt ja ein Grund. Und den erfährst du in diesem Kommentar nicht. Den erfährst du erst im Gespräch. Und was ich festgestellt habe, ist, dass ganz, ganz viele von diesen Kommentaren meistens ein, zwei Kleinigkeiten als Grund haben. Und sobald ich den Grund kenne, kann ich viel besser damit umgehen. Weil dann weiß ich, okay, da könnte man was dran machen. Da könnte man vielleicht wirklich was verbessern. Oder nee, das ist aber bei Design so und ich weiß, es gibt einige, die das genau so mögen. Also zum Beispiel haben wir jetzt bei uns im Spiel, womit ich nicht gerechnet habe, eine wahnsinnige Aufsplittung der Meinungen, was unsere Pixelart angeht.
Mhm.
Du hast irgendwie auf der einen Seite die Leute, die sagen, oh, Pixelart, Mann, das sieht so geil aus, so schöne Farben, die Pixel, Retro-Look, was auch immer. Und dann hast du andere Leute, die sagen, oh, das sieht aus, als würde das auf meinem Gameboy laufen, ich habe selten ein hässlicheres Spiel gesehen.
Mhm.
Und das ist aber dann halt Geschmacksfrage und über Geschmack lässt sich halt gut streiten.
Ja, ja.
Das kannst du denen dann auch nicht recht machen, da brauche ich dann auch keine Meinung, also da brauche ich dann nicht weiter drauf eingehen, weil ich denke, okay, das ist, du magst halt einfach kein Pixelart.
Ja.
Ist okay. Wir können uns überlegen, jetzt als Entwickler, bauen wir vielleicht eine Option ein, dass man Pixelfilter irgendwie ausstellen kann, Smoothingfilter, was auch immer, keine Ahnung. Oder sagen wir, nee, das ist aber unsere kreative Vision, wir wollen das so haben und dann stehe ich da auch drüber.
Ja.
Aber ich muss mich halt mit dem Grund auseinandersetzen. Ich muss wissen, warum die Leute das Kacke finden.
Ja.
Weil einfach nur, das ist scheiße, damit kann ich nichts anfangen und das bohrt sich dann in meinem Kopf. Aber als ich halt, ich wiederhole mich, als ich dann festgestellt habe, dass es immer einen Grund hat, man den nur häufig nicht liest, und seitdem ich das weiß, kann ich damit besser umgehen.
Ja. Dann können wir so ganz langsam mal zulaufen auf dieses neue Spiel Rootbound und das neue Studio Brainlag und noch eine Zwischenfrage quasi stellen, die quasi die Brücke baut von Piranha Bytes zu jetzt eben diesem neuen Kapitel. Wie kam das eigentlich? Das ist die Frage, ich bin mir sicher, die musst du jedes Mal beantworten, aber ich reihe mich da jetzt ein. Wie kam das? Wie kann ich mir das vorstellen? Weil du sitzt ja jetzt dann seit fast 12 Jahren, das muss man sich ja auch mal auf der Zunge zergehen lassen, bei Piranha Bytes. Und irgendwann muss ja mal der Moment gekommen sein, wo du vielleicht um dich herum bemerkt hast, huch, hier passiert was, hier entsteht eine Bewegung um mich herum, irgendwie fühlt sich die Energie im Raum anders an, dass du dann überlegt hast, was mache ich eigentlich nach Piranha Bytes, wenn es mal ein nach Piranha Bytes gäbe? Also wie hast du diese letzte Zeit so wahrgenommen und dann eben auch, wann kam dieser Gedanke, ich könnte auch selbst was gründen?
Also der Gedanke, was selbst zu machen, war tatsächlich schon gut ein Jahr oder anderthalb, bevor das mit Piranha Bytes zu Ende gekommen ist, da allerdings nicht im Videospielbereich. Ich habe ja 12 Jahre bei Piranha Bytes fast ausschließlich Stories geschrieben.
Ja.
Und ich habe aber auch sehr, sehr viel Passion für wirklich knallhartes Game Design, also wirklich Systeme entwickeln und solche Sachen. Und dafür gab es bei Piranha Bytes sehr wenig Platz, weil, naja, ist ja kein Geheimnis, wir haben ja mehr oder weniger dasselbe Spiel gemacht immer wieder. Da braucht man nicht wahnsinnig viel neue Systeme entwickeln. Und aber um diese kreative Ader halt bei mir zu füttern, weil ich das irgendwie mehr machen wollte, dachte ich mir, okay, was ist etwas, was quasi nur aus Systemen besteht? Brettspiele. Also wollte ich ein Rollenbrettspiel machen, was in einem Buch läuft, wo man dann quasi über so Felder läuft, ein Buch, wenn man rechts aus dem Buch rausläuft mit seiner Figur, dann blättert man um und dann läuft man links wieder rein. Dann gab es so Felder, wo man drauf landen konnte, so stand da irgendwie 12,5 und dann hat man irgendwie auf Seite 12 Absatz 5 gelesen, was da passiert.
Ja.
Hier war ein umgefallener Karren. Möchtest du A, den Karren durchsuchen oder B, den Karren anzünden und dann lies auf diesen Paragraph weiter oder lies auf diesen Paragraph weiter. So ein bisschen Choose Your Own Adventure Book zusammen als Brettspiel, als Kartenspiel, wo man mit Karten gegen Geld
kämpft. Cool.
Und da habe ich fast ein Jahr dran gearbeitet. Und war an einem Punkt, hab auch einen Prototypen gemacht, hab Art dafür gemacht und so. Und war an einem Punkt angekommen, wo ich sag, okay, ich möchte jetzt das Ding wirklich mehr Zeitarbeit reinstecken. Und hatte mir fest vorgenommen, in den nächsten paar Monaten bei Piranha Bytes auf Teilzeit zu gehen, damit ich Vollzeit an dem Brettspiel arbeiten kann. Als die Nachricht kam, dass Piranha Bytes pleite
geht. Ach, Quatsch.
Oder nicht pleite geht oder
angeschlossen. Ja.
Und dann habe ich mich natürlich Vollgas in dieses Brettspiel gehängt.
Ja.
Und habe da halt weitergemacht. Bin dann echt ausgebrannt, weil ich einfach diese Work-Life-Balance überhaupt nicht hinbekommen habe. Ich habe dann tagelang, wochenlang, jeden Tag gearbeitet, kein Wochenende gehabt, jeden Tag 12, 13, 14 Stunden gearbeitet, geschlafen, direkt weitergearbeitet. Dann konnte ich absolut gar nicht mehr, habe 2 Wochen Burnout gehabt und dann ging das Ganze von vorne los, so ungefähr.
Mein Gott. Wenn ich da ganz kurz einhaken darf, also zum einen finde ich, das illustriert ja leider richtig eindrücklich, dass selbst ganz viel Berufserfahrung einen nicht schützt für solchen Momenten der, also man muss es ja so nennen, Selbstausbeutung. Ich muss aber auch nochmal nachfragen, was war denn der Grund, dass du dich da reingestürzt hast? Also dieses existenzielle, okay, das wird jetzt der neue Plan A, der muss funktionieren, oder die Lust auf dieses neue Projekt, oder was war das?
Es ist erstmal, fängt das an mit unglaublich motiviert.
Ja.
Man will einfach daran arbeiten. Man hat überhaupt keinen Kopf für irgendwas anderes. Ich funktioniere aber auch so, dass wenn ich irgendwas habe, was mich interessiert, dann kann ich an fast nichts anderes denken. Dann ist das mein Thema in meinem Leben gerade so ungefähr. Und wenn ich dann selbstständig bin und nicht diese Abgrenzung habe von, du gehst 8 Stunden auf die Arbeit und arbeitest, und danach schaltest du ab, sondern du bist plötzlich selbst dafür verantwortlich, für diese Work-Life-Balance, und kein anderer oder keine Arbeitszeit übernimmt das mehr für dich, dann hat das halt plötzlich nicht mehr funktioniert. Ich habe das jetzt lernen müssen mit Brainlag Games, dass ich das besser im Gleichgewicht halte, weil ansonsten würde ich ausbrennen. Da muss ich halt so ein bisschen gucken. Ich bin auch besser darin geworden, also wesentlich besser darin geworden. Aber manchmal, wie in Zeiten jetzt, so kurz vor Announcement, da schlägt das wieder um in alte Züge.
Ja, dann kommen wir doch jetzt mal zum Studio selbst. Du hast Mitstreiter und Mitstreiterin, nämlich Markus Kloß, Marki Diefenbach. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus.
Diefenbach.
Ach, entschuldige, Entschuldigung. Diefenbach und André Hotz. Wie hast du die dafür begeistern können? Wie kam das?
Es war eher andersrum. Also es gab nach dem Ende von Piranha Bytes, haben sich einige zusammengetan und wollten was Eigenes machen. Da ist dann irgendwie nur so halb was draus geworden und einige haben einen Job gefunden. Ich weiß gar nicht genau. Irgendwie ist das so ein bisschen auseinandergegangen. Auf jeden Fall sind von diesen Leuten nur Marki und Markus übrig geblieben. Und die zwei haben sich dann, wollten dann halt irgendwie erst, glaube ich, alleine weitermachen, das weiß ich gar nicht so genau. Auf jeden Fall haben die sich halt dann irgendwann überlegt, die brauchen irgendwie jemanden, der sich um so ein bisschen die Idee des Spiels kümmert, so ein bisschen guckt, in welche Richtung soll eigentlich alles gehen. Und da haben sie dann halt an mich gedacht und haben mich dann halt gefragt, ob ich darauf Bock hätte. Und dann hatte ich halt gefragt, ja, was wollt ihr denn für ein Spiel machen? Und dann hieß es halt irgendwie, ja, sie hatten vorher an so einem Top-Down-2D-Monster-Hunter-Ding gearbeitet.
Auch abgefahren.
Das war jetzt nicht unbedingt so mein Ding, aber die waren halt beide komplett offen und haben gesagt, eigentlich ist es uns egal, du kannst dir gerne was Eigenes ausdenken oder wir können zusammen was entwickeln. Und dann habe ich gesagt, ja, ey, ich renne hier von einem Mini-Burnout in den nächsten mit meinem Brettspiel. Ich arbeite viel lieber im Team als alleine.
Ja.
Ich mag es auch total gerne, Videospiele zu machen. Also ja, ich bin dabei. Und dann haben wir halt so ein bisschen angefangen zu brainstormen und so ein bisschen aus dem alten Projekt irgendwie. Marki hatte die Idee mit dem Rucksack, die sie wohl irgendwo mal aufgeschrieben hatte. Und dann kam irgendwie so ein bisschen angefangen. Und dann hat man halt irgendwann überlegt, okay, wir haben halt niemanden bei uns, der wirklich die Art macht. Also wirklich die 3D-Modelle oder 2D-Assets oder irgendwie sowas. Und dann haben wir halt so ein bisschen geguckt, wen könnte man denn vielleicht von Piranha Bytes noch fragen, der da vielleicht Bock drauf hätte. Und dann sind wir halt auf André gekommen. Und dann haben wir André, habe ich den angerufen, dem das so ein bisschen gepitcht und gefragt, ey, wie sieht's aus, hast du auf sowas Bock irgendwie? Und dann meinte er so, ey, ich wollte gerade mich selbstständig machen.
Krass, schon wieder so ein Zufall, ey.
Ja, es ist ein Zufall nach dem nächsten, in dem man da irgendwie reinrennt. Keine Ahnung, wie das passiert, aber ja, auf jeden Fall war er gerade dabei und meinte so, ja, die Idee, was ihr da habt, klingt sehr ähnlich wie das, was ich machen wollte. Ich bin dabei. Ja, und so hat das dann irgendwie angefangen. Und dann haben wir gesagt, okay, damit man eben nicht in irgendwelche Mini-Burnouts rennt und so, haben wir dann wirklich gesagt, okay, wir machen einen Discord zusammen. Wir sagen, wir haben Kernarbeitszeiten, so dass man anfängt zwischen irgendwie 9 und 11 Uhr oder sowas, so dass wir alle ungefähr gleichzeitig anfangen. Dann gehen wir in den Sprachchat, dann bleiben wir mindestens 8 Stunden zusammen im Sprachchat und ob man dann darüber hinaus arbeitet oder nicht, sei mal dahingestellt, aber nach 8 Stunden kann man aufhören ohne schlechtes Gewissen, Wochenends wird auch nicht gearbeitet, das verlangt auch niemand und so, um da halt so eine, uns quasi diese Work-Life-Balance so ein bisschen aufzudoktrinieren, sag ich mal.
Ja, ja. Nächste auch Frage, die so wichtig ist. Wie kam der Name des Studios zustande? Brainlag. Das ist ja, ich sage mal, neben der Wahl des Starter-Pokémon ist wahrscheinlich die größte Entscheidung, die man im Leben treffen kann. Das meine ich ganz ernst. Wie soll das eigene Studio heißen? Wie kam das?
Wir haben Listen und Listen von Studionamen. Wir haben solche gigantischen Listen und kein einziger davon hat uns allen gefallen.
Ja. Hattest du einen Favoriten, der dir am besten gefallen hätte?
Ja, aber den wollte keiner.
Sag mal.
Ich wollte gerne Digestive Food Productions.
Ja, okay, ich verstehe es, die Zurückhaltung. Digestive Food Productions.
Es gab sogar schon ein kleines Logo, so ein Maiskorn mit Augen.
Nein.
Okay. Ja, waren alle drei dagegen. Kann ich bis zum gewissen Grad verstehen. Mein Humor ist nicht unbedingt.
Bleibt im Kopf auf jeden Fall, das kann ich dir sagen.
Ja, mit Brainlag, das kam, Marki hatte das irgendwie häufiger benutzt, diesen Begriff, so, oh, ich habe gerade Brainlag, was irgendwie am Programmieren war und irgendwas nicht verstanden hat. Und dann ist das mit auf dieser Liste gelandet und dann, das war, ich weiß auch gar nicht mehr, irgendjemand mochte es auch nur so halb. Wir haben alle Namen von 1 bis 3 oder von 0 bis 3 durchpriorisiert. Also jeder hat eine 0 bis 3 gegeben, 3 ist, will ich auf jeden Fall und 0 ist, Veto, nehmen wir nicht. Und ich meine, Brainlag Games hatte irgendwie 1, 2, 3, eine 2 und eine 1, aber keine 0. Und dann sind wir halt darauf gelandet irgendwie. Und ich bin auch ganz zufrieden damit eigentlich. Das ist so, das bleibt ein bisschen im Kopf, das ist nicht allzu esoterisch irgendwie. Und ja, ich bin zufrieden.
Ja. Apropos zufrieden, ich bin zufrieden mit dem Spiel, das ihr euch da ausgedacht habt. Ich habe es in der Abmoderation ja schon erklärt und vorgestellt, aber jetzt kann ich es auch mal ganz persönlich dir sagen. Ich finde diese Idee so cool. Ich finde, das ist auch ziemlich einzigartig mit diesem Rucksack. Ich gehöre auch zu den Leuten, die diesen Grafikstil total geil finden. Ich habe auch versucht, mir vorzustellen, wie würde ich es finden, wenn es anders, ich sag mal, normaler oder gängiger aussehen würde. Und ich muss sagen, da verschwand direkt ein bisschen Faszination. Also es gehört für mich auch dieser Look mit dazu. Bei mir drückt das hattest genau die richtigen Knöpfe, aber du hattest das ja ganz vorhin auch gesagt, ich zitiere dich, welcher Piranha-Fan findet denn schon Pixel-Top-Down-Spiele toll? War das einer der Gründe, warum du vielleicht, und das weiß ich nicht, das ist alles eine Frage, dich erst anfreunden musstest mit diesem Projekt, weil du da ja auch schon wusstest, wenn wir das jetzt nehmen, das wird nicht helfen, die Fans von früher zu bekommen, oder warst du stattdessen total hook und sold und verkauft und wow, ich hab Bock auf dieses Spiel?
Also ganz viel von der Idee ist ja meine Idee. Markus und Marki haben mir ja quasi komplett offen gelassen, alles zu ändern von der ursprünglichen Idee, die sie hatten. Und da ist auch nicht viel von übrig geblieben. Wir haben dann mehr oder weniger im Tandem eine neue Idee entwickelt. Also da ist nichts in dem Spiel, wo ich nicht sage, da stehe ich total dahinter. Da habe ich richtig Bock drauf. Mhm. Da musste ich mich nicht wirklich mit anfreunden. Das war eh klar. Der Gedanke zu sagen, okay, das wird wahrscheinlich nicht sein, was die Piranha-Bytes-Fans abholt oder nicht alle abholt, der ist natürlich da gewesen, aber es war uns bis zum gewissen Grad auch egal und bis zum gewissen Grad haben wir es auch absichtlich gemacht, weil wir uns nicht allzu sehr in dieses, jetzt kommt Piranha Bytes nochmal mit irgendwie einem neuen Namen und neuen Leuten, abgesehen davon, dass es mit Pithead Studios ja noch eine Piranha Bytes Studio gibt. Wer ist denn jetzt eigentlich Piranha Bytes?
Ja.
Abgesehen davon wollten wir halt auch nicht dieses, Piranha Bytes kommt nochmal und versucht das Gleiche, nur diesmal mit viel weniger Leuten.
Mhm.
Das ist halt, nee, wir haben es ja kaum geschafft, mit 32 Leuten im Piranha-Bytes-Spiel fertig zu machen. Also warum es nochmal mit 4 Leuten versuchen?
Ja.
Abgesehen davon haben wir, also ich 12 Jahre Piranha-Bytes-Spiele gemacht, André hat 25 Jahre Piranha-Bytes-Spiele gemacht. Ja. Wir haben halt auch einfach Bock auf was anderes.
Ja, das glaube ich doch, ja. Und das jetzt, wie es jetzt hier ist, du hast gesagt, viel auch auf deinem kreativen Mist gewachsen, wenn ich das so sagen darf. Was sorgte dafür, dass dieses Spiel so entstand, wie es entstanden ist? Also die Idee dazu, wo kommt das her, diese Sache mit dem Rucksack? Und das ist auch diese, es hat schon was sehr Abenteueriges, so ich ziehe hinaus in die Welt und erlebe Dinge. Woher kommt all das?
Also es ist eine Mischung. Ich habe grundsätzlich schon sehr, sehr lange immer die Idee gehabt von einem Spiel. Ich pitch das mal so, wie ich das am Anfang Markus gepitcht habe. Davon ist nur noch bedingt was übrig jetzt in Rootbound, aber so die Idee kommt daher. Ich habe schon seit bestimmt 5 Jahren oder 10 Jahren die Vorstellung, ein Spiel zu machen, wo die Reise das Ziel ist. Ich finde es immer unglaublich immersion-breaking, also das reißt mich aus dem Spiel raus. Wenn ich in Skyrim, zum Beispiel Skyrim oder in irgendein anderes Rollenspiel, ist eigentlich egal welches, irgendeinen Ort bereise und dann einen Pöppel auf der Karte krieg und dann mache ich die Karte auf, mache Schnellreise und bin dann plötzlich da, teleportiere mich dahin. Und dann kriege ich da irgendwie eine Quest, die mir sagt, hey, bring diesen unglaublich wichtigen Zettel zurück in die andere Stadt. Und die Quest besteht eigentlich darin, M zu drücken, um die Karte aufzumachen, das Symbol anzuklicken, dann dahin zu teleportieren und um mit dem Typen zu reden und das Ding abzugeben. All das, was spannend ist, ist für mich rausgeschnitten worden. Das, was für mich spannend ist, ist die Reise dahin. Ich will doch eine Reise erleben. Ich will doch ein Abenteuer haben, dass ich unterwegs bin, dass ich nicht weiß, was passiert, dass mich irgendwas überrascht, dass ich irgendwie von Wölfen im Wald angefallen werde oder so. Und dann dieser Gedanke zu sagen, okay, ist diese ganz simplen Survival-Elemente, dass ich vielleicht gucke, dass ich nachts übernachten muss, weil es wird nachts gefährlich. Also reise ich besser nicht weiter, wenn es Nacht wird. Oder wenn es regnet, dann muss ich irgendwie gucken, dass ich nicht irgendwie, weiß ich nicht, ausrutschen und auf die Schnauze fallen. Ist jetzt so nicht drinne, aber so vom Gedanken her. Und dieses Gefühl wollten wir gerne rüberbringen. Also tatsächlich kam viel von dem Spiel nicht aus einem, wir mögen diese Mechaniken, sondern wir wollen ein Gefühl transportieren. Und das Gefühl soll eben sein, ich bin auf der Reise und weiß nicht, was mich als nächstes erwartet. Und diese Reise ist gefährlich. Und da kam natürlich dann auch schnell die Diskussion über Inventarmanagement auf und dass man sich vielleicht vorbereiten muss, dass man im Lager Sachen craftet, wie ein Lagerfeuer oder ein Zelt oder so. Und das nimmt man dann mit in seinem Rucksack, geht los und wenn es dann kritisch wird, dann stellt man sich das da auf und dann übernachtet man da, dann ist es aber weg. Und dann muss ich halt überlegen, reise ich zurück und fülle meine Vorräte auf und reise dann weiter und baue mir quasi eine Linie auf zum Ziel, wo ich hin will oder wage ich es und hoffe einfach, dass mein Ziel nicht mehr weit weg ist und ziehe durch die Nacht und hoffe, dass ich diesen Weg überlebe oder irgendwie sowas. So, dass halt einfach diese Gefahr und diese Spannung da
Ja,
bleibt.
ja.
So, dass wir dieses Gefühl halt haben wollten. Und darauf, das ist so ein bisschen der Kernpiller, auf dem
Ja.
fast alles beruht, was wir designen.
Die Sache mit dem Look, da bin ich auch noch neugierig zu erfahren, was birgt sich da, was birgt sich dahinter? Also die Überlegung zu sagen, wir wollen im Spielregal auch ein bisschen auffallen, oder findet ihr den persönlich einfach schön oder beides zusammen oder hat das technische Gründe? Das würde mich brennend interessieren.
Also beides, sowohl technische als auch persönliche.
Ja.
Also wir sind alle Riesenfans von Pixel Art Spielen. Wir mögen das alle total gerne, diesen Look und auch diese Farbpalette von einem Breath of the Wild oder sowas, so dieses etwas pastellige und sowas stehen wir einfach persönlich drauf. Auf der anderen Seite bietet uns dieser Look extreme technische Vorteile, mehr Content machen zu können und uns weniger auf das, wie setzen wir es um, konzentrieren zu müssen? Oder wie lange dauert das? Weil, also nur so als Beispiel, wenn ich irgendwie bei Piranha Bytes, ist jetzt so nicht vorgekommen, aber so ungefähr ist es halt immer abgelaufen, gesagt habe, okay, ich will hier einen Typen mit einer Knubbelnase haben, dann geht halt erstmal die komplette Outsourcing-Rutsche an und es dauert Wochen und Wochen und Wochen, bis dann diese Knubbelnase ankommt. Und wenn wir halt einen Pixel-Stil machen, kann man halt, du brauchst diese Details nicht. Weil die einfach eh nicht dargestellt werden können. Das heißt, wir können alle unsere Assets viel, viel simpler halten, alle unsere Animationen viel, viel simpler halten und es sieht trotzdem gut aus. Und auf der anderen Seite, was auch noch ein Riesenvorteil ist, dadurch, dass wir keinen 2D-Artist haben, wir brauchen keine Texturen. Es gibt keine einzige Textur in dem Spiel. Wir können uns das komplette UV-Mapping schenken. Wir brauchen auf den ganzen Kram keine Rücksicht nehmen, weil wir halt einfach nur Meshes machen mit Vertex-Farben und Gutes. Also ich weiß nicht, ob dir das jetzt was sagt, aber es ist auf jeden Fall viel, viel leichter, wenn man halt ohne Texturen arbeiten kann.
Ja. Okay, das verstehe ich, das ergibt Sinn und führt eben zu diesem tollen Ergebnis, das ich so mag. Ich habe noch zwei Fragen zum Schluss. Die eine ist, wie finanziert ihr all das bisher? Ich habe geguckt, also noch gibt es zumindest jetzt für uns da draußen in dieser Welt keine Informationen bezüglich eines Publishers oder sowas. Es liegt der Gedanke fast nahe, dass da auch viel jetzt aus eigener Tasche finanziert wird. Kannst du uns da einen Einblick geben?
Tatsächlich finanzieren wir fast nichts aus eigener Tasche. Theoretisch gibt es auch einen Ausblick da draußen, einen Einblick, aber den muss man erstmal finden. Wir haben drei Stipendien vom Prestart-Stipendium bekommen.
Ah, okay.
Das gibt uns, also es sind 50.000 pro Person, das gibt uns 150.000 Euro für die nächsten 18 Monate. Und damit sind wir erstmal abgedeckt, zumindest für diesen Zeitraum. Ob das Geld dann tatsächlich 18 Monate hält, das ist so gerade so ein bisschen alles schwammig, weil wir nicht wissen, ob wir Steuern darauf zahlen müssen und so. Aber das wird auf jeden Fall mal mindestens 16, 17 Monate halten. Wir wollen halt gucken, dass wir, deswegen haben wir auch als Release-Datum 26 angegeben. Unser Projektplan sagt, dass wir das schaffen sollten, um es mal vorsichtig auszudrücken. Aber es ist halt schon. Der Hauptgrund ist halt, weil da der Cut-off-Point ist. Wir haben ab dem Zeitpunkt kein Geld mehr. Wir müssen halt gucken, dass wenn wir bis dahin nicht fertig sein sollten, das ist ein großes Sollten, weil wir haben vor, bis dahin fertig zu sein, dann müssen wir halt wirklich gucken, ob wir einen Publisher suchen oder ob wir irgendwie Early Access oder was auch immer machen. Wir denken uns halt, dass wir zu dem Zeitpunkt dann hoffentlich so weit mit dem Spiel sind, dass wenn wir einen Publisher brauchen sollten, dass wir eine viel bessere Verhandlungsbasis haben.
Ja. Da habe ich das Gefühl, ich werde euch dieses Jahr auf der Gamescom eilig von Raum zu Raum rennen sehen. Kann ich mir vorstellen, wenn alles gut geht, ach, wie schön. Und die letzte Frage, die ich dir noch stellen möchte, ist: Wie ist es denn jetzt so, gefühliges Zwischenfazit, Studio-Mitgründer zu sein? Was gibst du diesem Kapitel in deinem Leben für eine Note aktuell?
11 von 10.
Ja,
Das ist,
sehr gut.
ich liebe es.
Ja.
Es ist, ich mag es nicht, wenn das Leben zu lange gleich ist
Ja.
und immer nur dasselbe passiert und ich weiß, was am nächsten Tag passiert. Ich liebe es, diese Spannung mitzunehmen, dass man nicht weiß, was passiert. Wenn das zu lange anhält, kann es wieder auf die Psyche schlagen, aber aktuell finde ich es total großartig.
Toll, guck mal, das freut mich. Und großartig ist auch genau das richtige Stichwort. Ich freue mich ganz dolle, dass das hier geklappt hat. Ich habe diese Mitteilung bekommen, ne, irgendwann in meinem E-Mail-Fach. Es gibt
Ja.
jetzt euch als Studio, es gibt jetzt dieses Spiel. Ich sah das und dachte mir, holy shit, ich möchte mit den Leuten sprechen. Und jetzt hier zu sitzen und mit dir wirklich eine Stunde gesprochen zu haben, es ist einfach Magie. Ich freue mich nach wie vor darüber. Toll.
Wirklich. Ja, hat super viel Spaß gemacht.
Ja, ich freue mich.
Danke, dass du uns mich hier hattest.
Na klar, ich drücke wirklich die Daumen für die Zukunft. Ich habe das Ding im Blick und für die Leute da draußen, die Steam-Seite ist verlinkt in der Folgenbeschreibung natürlich, wenn ihr euch das selber angucken wollt. Und ansonsten toi, toi, toi. Wenn alles gut geht, hören wir uns vielleicht 2026 wieder, ne, um einen Blick drauf zu werfen. Wie lief's denn nun? Wie kamst du da draußen an? Wie geht's weiter mit euch?
Ja, das wäre zu hoffen.
Langes Ausatmen.
Habe ich auf jeden Fall, sehr gut. Habe ich auf jeden Fall Bock drauf.
Schön. Du, ich wink dir zu, wir hören uns. So, Leute. Oh, Band war hier noch ein bisschen arg laut. Egal. Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Hat eine große Freude für mich gewesen. Ich hoffe, für euch auch. Passt auf euch auf, genießt die kommenden Tage und Wochen, Monate und Jahre. Ich hoffe natürlich, in all dieser Zeit euer treuer Begleiter sein zu dürfen, gemeinsam mit meinem Team von Okay Cool. Wir geben alles für euch, eure Ohren und eure Leidenschaft für die Spielkultur in Form von Podcasts, aber auch lieben Gedanken. Und wenn ihr was zurückgeben wollt, dann, wie gesagt, geht das über die Folgenbeschreibung hier von Okay Cool, von dieser Folge. Da findet ihr einen Link zur Steady-Seite oder hinterlasst eine nette Bewertung. Das wäre auch schön bei Spotify, Apple Podcasts und Co. All das hilft, diesem Magazin von der Welt weiter entdeckt und geliebt zu werden. So, und damit gute Nacht. Wir hören uns. Tschüss.